Weihnachtszeit, das Ende des Jahres ist gekommen, wir überlegen nochmal, wir reflektieren, wir schauen zurück und wir schauen nach vorn. Nach Weihnachten kommt Silvester, nach Silvester kommt Neujahr. Haben wir schon gute Vorsätze? Wie wäre es, wenn wir nochmal in die Gefährdungsbeurteilung schauen?
Arbeit trifft Gesundheit. Der arbeitsmedizinische Podcast mit Susanne und Lukas.
Heute mit dem Thema Gefährdungsbeurteilung. Praktische Tipps für die Umsetzung. So, jetzt hören wir uns zum letzten Mal dieses Jahr. Hallo Susanne.
Hallo Lukas.
Liebe Susanne, das neue Jahr wartet ja schon hinter dem Weihnachtsbaum. Und ich wollte dich mal fragen, was hältst du eigentlich von guten Vorsätzen?
Ja, Lukas, ich halte sehr viel von guten Vorsätzen. Ich selbst habe auch ausschließlich gute Vorsätze und niemals schlechte.
Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ja jetzt zum Ende des Jahres und zum Anfang des nächsten Jahres vielleicht nochmal ein guter Moment, um über die Gefährdungsbeurteilung vielleicht auch von meiner Arbeit zu schauen. Ja, drüber zu schauen, ob das alles so passt. Und da komme ich auch schon zur ersten Frage. Ist das überhaupt üblich? Ne? Das können wir ja vielleicht uns nochmal anschauen. Wir haben schon mal über das Thema Gefährdungsbeurteilung geredet. Du erinnerst dich dran.
Ja.
Unsere zweite Folge war die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und in Folge 15 haben wir über den größeren Zusammenhang und den Hintergrund der Gefährdungsbeurteilung gesprochen, auch mit den gesetzlichen Grundlagen. Also könnt ihr da sehr gern nochmal nachhören, ja.
Ich glaube, da haben wir auch noch weitere Instrumente uns angeschaut, also die dazugehören zu den grundsätzlichen Arbeitsschutzthemen, Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung und Betriebsanweisungen, ne? Also ich glaube, das war ein größerer Rahmen.
Wir haben jetzt schon in den Folgen darüber gesprochen, aber ich dachte mir, vielleicht ist das ja nochmal ein Thema, wo es sich lohnt, nochmal genauer hinzuschauen, dass man vielleicht nochmal ein paar praktische Hinweise für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenstellen kann. Was hältst du davon?
Ich finde das wirklich gut. Das ist ein wichtiger Impuls. Und ich stehe ja auch zur Verfügung. Ne? Ich unterstütze das sehr, sehr gern. Warum? Weil aus meiner Sicht immer noch Unsicherheiten bestehen bei der Thematik Gefährdungsbeurteilung. Es tatsächlich auch Menschen mit Personalverantwortung gibt, die das als Zumutung empfinden, so Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, erscheint mir immer wieder wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Sag mal, Lukas, hast du heute eigentlich schon eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen?
Gehört das zu meinen Aufgaben?
Naja, ich versuche ja immer wieder, also Menschen, die jetzt wenig mit den Instrumenten im Arbeitsschutz zu tun haben, das Thema ein bisschen näher zu bringen. Ne? Also lass mich einfach ein Beispiel bringen. Ja, du bist ja nun Fahrradfahrer.
Stimmt.
Ja, leidenschaftlicher, was ich ja sehr, sehr gut finde. So, wir haben draußen jetzt morgens Temperaturen von -1, -2 Grad. Relativ hohe Luftfeuchte, zumindest über die Nacht. Das heißt, es kann früh glatt sein. Ja, und ich glaube, du nimmst wie jeder andere Fahrradfahrer eine Gefährdungsbeurteilung für dich selber vor, indem du prüfst, ob es glatt ist auf der Straße, denn dann musst du dein Fahrradverhalten eventuell anpassen. Das ist ein gutes, finde ich, lebendiges Beispiel. Als ich das erste Mal auch mit solchen Fragestellungen zu tun hatte, ging es auch um andere praktische Beispiele. Ja, da kann man sich darüber streiten, ob alles eben eine Gefährdung ist, aber ich nehme eine Beurteilung vor, es regnet draußen, ich brauche einen Schirm oder den Regenmantel. Ja, ich treffe Maßnahmen in Abhängigkeit der aktuellen Bedingungen, denen ich mich aussetze. So, das war vielleicht jetzt mal so ein kleiner Blick.
Also ja, sehr, sehr logisch. Das heißt, da muss ich mich ja praktisch jeden Tag damit auseinandersetzen. Ganz so ist es bei der klassischen Gefährdungsbeurteilung nicht, oder? Aber ich hatte es schon gefragt, ergibt es nicht dort auch Sinn, da hier und da mal wieder reinzuschauen?
Ja, wenn du die klassische Gefährdungsbeurteilung jetzt ansprichst, dann meint das natürlich heute im Kontext unseres Podcasts die Gefährdungsbeurteilung, die personalverantwortliche Führungskräfte, Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber für die Beschäftigten in den spezifischen Tätigkeiten oder Arbeitsbereichen erstellen müssen. Das ist also ja das Thema, über das wir heute sprechen, Thema Gefährdungsbeurteilung im Arbeitsschutz. Wenn wir jetzt nochmal zu meinem Beispiel, das ich gebracht habe, komme, ne, dann ist es natürlich, hast du im Sommer andere Straßenverhältnisse als im Winter. Und so kann es ja eben auch im Arbeitsschutz zu Veränderungen geben, in den Abläufen, in den Tätigkeiten, im Umgang mit bestimmten Arbeitsmitteln, Gefahrstoffe, Werkzeuge und so weiter. Oder eben auch Änderungen in den Abläufen oder auch Änderungen in der Zusammensetzung des Personals. Jede Veränderung sollte dazu veranlassen, nochmal zu schauen, ob spezifische Gefährdungen oder Belastungen für die Beschäftigten entstehen.
Und in letzter Zeit fällt mir dazu zum Beispiel das Werkzeug KI ein. Ja, KI tritt immer mehr so in unsere Arbeitswelt auch ein. Ich meine, das hat ja sicherlich auch Auswirkungen auf die Arbeit, oder?
Auf jeden Fall. Hier werden auch andere Arbeitgeberpflichten abgeleitet, ne? Also sprich auch die Beschäftigten im Umgang mit der KI zu unterweisen.
Ja.
Und selbstverständlich sollten Arbeitsprozesse, in die in irgendeiner Form die künstliche Intelligenz eingebunden ist, genutzt wird, angewandt wird, auch mit in der Gefährdungsbeurteilung erscheinen. Ja.
Ich würde jetzt mal ganz praktisch rangehen. Ja, wir schauen uns meine Gefährdungsbeurteilung an. Ich gehe mal hier rüber in die Schublade, zieh die auf und hol die raus. Woran erkenne ich, dass das eine gute Gefährdungsbeurteilung ist?
Deine Gewertungsbeurteilung liegt mir ja jetzt nicht wirklich vor. Ach. Ich würde aber ganz allgemein jetzt mal versuchen zu skizzieren, woran man eine gute Gefährdungsbeurteilung erkennt oder was eine, das ist vielleicht die bessere Frage, was eine gute Gefährdungsbeurteilung ausmacht. Wir hatten ja eben schon dieses Beispiel und damit würde ich auch gleich einsteigen wollen. Eine gute Gefährdungsbeurteilung ist natürlich spezifisch. Das heißt, betriebsspezifisch oder tätigkeitsspezifisch mit einem eindeutigen und tatsächlich erkennbaren Bezug zu den konkreten Gegebenheiten am Arbeitsplatz oder im Arbeitsbereich. Kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Du kannst ja auch Tätigkeitsgruppen zusammenfassen, arbeitsbereichsbezogen. Okay. Ne? Das heißt konkret die Lärmsituation beispielsweise zu beurteilen oder den Umgang mit Gefahrstoffen oder spezifische Stolperfallen, die aufgrund der baulichen Gegebenheiten gegeben sind oder durch die Anordnung der Betriebsmittel. Also es muss der klare Bezug hergestellt werden können zwischen dieser Gefährdungsbeurteilung und der konkreten Arbeitssituation in dem konkreten Arbeitsbereich. Dazu gehört es natürlich eben auch, die Auswirkungen auf die Psyche mitzudenken, Stichwort psychische Belastung am Arbeitsplatz. Ja, also der konkrete, spezifische Bezug der Gefährdungsbeurteilung zum Arbeitsbereich, daran würde man eine gute Gefährdungsbeurteilung erkennen. Du erkennst sie auch daran, dass konkrete, auf die Situation bezogene Maßnahmen abgeleitet sind. Okay. Du erkennst sie daran, dass eben für die Umsetzung von Maßnahmen konkrete Zuständigkeiten gegebenenfalls benannt sind und eben auch bis wann Maßnahmen umzusetzen sind, wen die Maßnahmen betreffen beispielsweise, also Verantwortlichkeiten, Fristen. Und man erkennt natürlich auch gelebte Gefährdungsbeurteilung daran, dass sie regelmäßig überarbeitet werden. Das heißt auch, die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüft werden und eine solche Gefährdungsbeurteilung eben fortgeschrieben wird. Das sind jetzt mal ganz grob ganz wichtige Aspekte, woran man eine gute Gefährdungsbeurteilung erkennt. Und sie erfasst eben auch die Belastungen am Arbeitsplatz, die sich auf die Psyche auswirken können, also psychische Belastungen ist ja das Stichwort. Das ist ja der Teil, der meistens die größten Herausforderungen darstellt. Und last but not least, gibt es ja auch eine anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung nach Mutterschutz. Im Grunde genommen muss jeder Arbeitsplatz auch danach bewertet werden, ob hier eine stillende oder schwangere Frau beschäftigt werden kann, beziehungsweise welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sie dort arbeiten zu lassen.
Also das heißt ja vielleicht als praktischer Tipp für diejenigen, für die Personalverantwortlichen, die diese Gefährdungsbeurteilung aufstellen. Ich muss mir die Frage stellen, könnte hier eine Schwangere arbeiten?
Korrekt. Das ist eine Forderung aus dem sogenannten Mutterschutzgesetz. Ja, ich darf mal kurz diesen Paragraph 10 Bitte. Zitieren. Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach Paragraph 5 des Arbeitsschutzgesetzes, das ist ja das, worüber wir immer bei der Gefährdungsbeurteilung sprechen, ne? Hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit erstens die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und Dauer zu beurteilen, denen eine schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder sein kann.
Dann verstehe ich das jetzt so richtig. Die Gefährdungsbeurteilung ist umso besser, je detaillierter und umfangreicher sie ist.
Ich würde sagen, je spezifischer und konkreter, und das hat mit der Menge und dem Umfang nicht zwangsläufig was zu tun.
Okay, Größe ist nicht alles.
So ist es, Lukas.
Oder besser gesagt. Qualität statt Quantität.
Genau. Vielleicht passt ja so eine Gefährdungsbeurteilung sogar auf einem Bierdeckel.
Auf einem Bierdeckel? So, die Idee habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und du bist dir sicher, dass das geht? Also was müsste denn alles so der Form halber mit drauf sein?
Ja, das war jetzt sicherlich ein bisschen eine Zuspitzung, das gebe ich ehrlich zu.
Ich stelle mir einfach vor, ich habe ein großes Bierglas mit einem großen Bierdeckel.
Was mir wichtig ist, was ich gern deutlich machen würde, ist, dass wir sicherlich Tätigkeiten und Arbeitsbereiche haben, in denen keine nennenswerten Belastungen und Gefährdungen anfallen. Ja, da müsste man jetzt auch konstruieren, ne? Aber du hast ein gut ergonomisch perfekt eingerichtetes Büro und hast Bildschirmarbeit zu verrichten. Ich sag mal so, dann sind sicherlich die Belastungen und Gefährdungen anders gelagert als beispielsweise in einer Maschinenbaufabrik. Das ist, glaube ich, logisch und nachvollziehbar. Das heißt also, das würde man schon am Umfang der Gefährdungsbeurteilung merken, ja, und auch sicherlich an der Anzahl der zu betrachtenden Gefährdungen. Wenn wir weiter bei der Form bleiben, tatsächlich ist es so, dass also der Gesetzgeber da keine zwingenden Vorgaben macht. Das heißt, habe ich also ein überschaubar 3 bis 4 Beschäftigte an Büroarbeitsplätzen. Es sind nur Beispiele jetzt, ne? Im Grunde genommen treffen auf alle meine Beschäftigten in diesem Bereich dieselben Belastungen und Gefährdungen zu. Ich kann das auch in einem Fließtext niederschreiben, die Maßnahmen ableiten, Wirksamkeitskontrolle. Also alles, was ich eben schon aufgezählt habe, da legt sich der Gesetzgeber nicht fest, wie diese Gefährdungsbeurteilung zu erfolgen hat. Aber es ist natürlich, und das ist jetzt nochmal die Frage, auf die du so abzielst, wichtig, eine Übersichtlichkeit herzustellen. Das heißt also, für jeden, der das nachvollziehen kann, ist das Anlegen von Tabellen, die klar strukturiert und gegliedert sind, besser als einen Fließtext zu schreiben, ne? Also auch, weil man dann tabellarisch gut erkennen kann, das ist die Belastung oder die Gefährdung, das ist die abgeleitete Maßnahme, das ist die Verantwortlichkeit, das ist die Frist dazu. Ne? Also das, so eine übersichtliche Darstellung ist natürlich sehr, sehr von Vorteil. Es sollte eine klare Gliederung erkennbar sein, das sagte ich auch vorhin schon. Das heißt, diese Gefährdungsbeurteilung muss konkret der Tätigkeit oder dem Arbeitsbereich auch zuzuordnen sein. Und mir ist auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, da ja die Beschäftigten Einsicht haben sollen müssen, dass diese Gefährdungsbeurteilung so erreichbar hinterlegt ist, dass man jederzeit eben darauf auch zugreifen kann. Das kann man ganz unterschiedlich regeln. Der Klassiker ist vielleicht immer noch in vielen Bereichen der Ordner im Büro dort drüben, ja, oder eben auch, was ja auch für viele Beschäftigte auch in Industrieberufen schon längst auch Standard ist, dass sie mit Computertechnik arbeiten und auch dort eben bestimmte Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz hinterlegt sein können.
Entscheidend ist, dass es übersichtlich gestaltet ist, dass die Informationen für alle nachvollziehbar ablesbar sind und zugänglich.
Genau. Mir ist noch wichtig, dass natürlich eben auch berücksichtigt werden muss, Lukas, dass vielleicht nicht alle Beschäftigte gut lesen und schreiben können. Ja, das muss sichergestellt werden, dass eben auch die Informationen verstanden werden. Und das nenne ich jetzt mal möglichst barrierearm. Und es kommt noch dazu, dass wir eben auch Beschäftigte haben, die eben der deutschen Sprache gar nicht mächtig sind, dass man eben auch die Informationen, das gilt im Übrigen für alle Instrumente im Arbeits- und Gesundheitsschutz, in der Sprache zur Verfügung stellen muss, die verstanden wird. Man muss eben sicherstellen, dass Arbeitsschutzmaßnahmen, die also aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung abgeleitet werden, verstanden werden. Wo ist die Gefahr? Was kann ich dagegen tun? Was muss ich dagegen tun?
Ich würde gerne das einfach so konkret wie möglich kurz abhandeln, ne? Also was sicherlich hilfreich ist, ist, wenn man einen ordentlichen Kopfbereich hat, wo einfach so Sachen drinstehen, wo man auf den ersten Blick sieht, worum geht's, also welcher Arbeitsbereich ist das, welche Tätigkeit, wann ist das Dokument erstellt worden, wann ist es das letzte Mal überprüft worden, wer ist dafür verantwortlich, wer ist beteiligt. So, das, wenn man das schon mal hat, dann ist man ja schon mal, glaube ich, ganz gut vorbereitet.
So ist es.
Genau. Und dann als nächstes müsste ja sicherlich so eine Art Tätigkeitsbeschreibung kommen.
In der Regel muss eine Tätigkeitsbeschreibung im klassischen, in der klassischen Vorstellung, im klassischen Sinn nicht vorgenommen werden, sondern es müssen aus dieser Tätigkeit in diesem Arbeitsbereich ergebenden Belastungen und Gefährdungen aufgelistet sein. Hier ist es vielleicht an dieser Stelle wichtig, weil man möchte dann auch vielleicht darüber nachdenken, was könnte denn das alles sein? Mir ist wichtig eben zu sagen, niemand ist damit allein. Ja, es gibt eine Vielzahl von Vorlagen, Vordrucken, Instrumenten, Tools.
Also ich muss mir nichts aus den Fingern saugen.
Nein. Du musst dir als Arbeitgeber nichts aus den Fingern saugen. Ja, alles ist schon mal irgendwie vorformuliert und da. Ja. Im Grunde genommen ist jeder Betrieb auch durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und oder einen Betriebsarzt betreut oder eine Betriebsärztin und kann sich hier auch beraten lassen. Was sogar noch niedrigschwelliger wäre und schneller geht, ist sich zu informieren auf den Seiten der eigenen Berufsgenossenschaft. Berufsgenossenschaft, der gesetzliche Unfallversicherungsträger. Die gesetzliche Unfallversicherung hat als Versicherer natürlich ein großes Interesse, dass die Beschäftigten im Versicherungsbereich nicht verunfallen oder krank werden. Das heißt, sie unterstützen die Arbeitgeber mit allerlei Informationsmaterial, unter anderem eben auch Checklisten für alle möglichen Bereiche, für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung. Da wird man ich habe es jetzt nicht überprüft, aber bei jeder Berufsgenossenschaft fündig. Und manche Berufsgenossenschaften bieten das eben auch online, elektronisch an, über Tools, die man nutzen kann, wo man sich auch bausteinartig die eigenen Gefährdungsbeurteilungen zusammensetzen kann. Also besser geht's fast nicht, ja, was die Unterstützungsmöglichkeiten angeht. Und das kostet nicht mehr als mal für einen Arbeitsbereich ein paar Minuten oder eine halbe Stunde Einsatz, ne? Und sicherlich kann man sich da eben auch gut unterstützen lassen. Übrigens habe ich auch sogar auf einer Seite einer IHK Beispiele und Angebote für Gefährdungsbeurteilung gefunden. Das finde ich großartig, ja, weil da ja auch meistens Existenzgründer-Seminare für Selbstständige angeboten werden. Und ich freue mich darüber, dass eben auch in dem Zusammenhang das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz dort platziert ist. Das wollte ich nur mal sagen.
Ja, ist doch super. Ich meine, zeigt ja offensichtlich, dass es ein relevantes und wichtiges Thema ist.
Lass uns mal was trinken. Reich mir mal den Tee. Also ich möchte noch mal vielleicht an dieser Stelle wie so eine Art kurze Zusammenfassung. Belastung und Gefährdung im Zusammenhang mit Tätigkeit in dem konkreten Arbeitsbereich, ne? Und wir sind ja schon so ein paar Punkte durchgegangen. Das kann beispielsweise Lärm sein. Das kann beispielsweise Heben und Tragen, Bewegen von Lasten sein. Das kann der Umgang mit Gefahrstoffen sein. Das ist, sind alles für sich auch nochmal große Themen, die man auch noch aus verschiedenen Blickwinkeln berücksichtigen kann. Das sind aber auch für viele Tätigkeiten und Berufe solche Fragen wie klimabedingte Einflüsse. Ja, das sind eben auch Faktoren, die wir zunehmend berücksichtigen müssen. Und der letzte Punkt, das, was ich vorhin auch schon sagte, aber ich möchte es eben an dieser Stelle auch nochmal sagen, die Berücksichtigung des Mutterschutzgesetzes. Ja?
Also wir hatten jetzt den Kopfbereich und die Gefährdung und Belastungen. So, und die muss ich ja dann sicherlich irgendwie bewerten, oder?
Ja. Gefährdungsbeurteilung, das heißt ja schon Gefährdungsermittlung, Gefährdungsbeurteilung. Ich muss natürlich eben das Risiko auch einschätzen. Das ist zu empfehlen, also gerade wenn Gefährdungsbeurteilungen komplex sind, dass man im Sinne eines Ampelsystems die Risiken, die mit diesen Belastungen und Gefährdungen auftreten, bewertet. Das verleiht natürlich eben auch dem Nachhalten der Maßnahmen dann gewissen Nachdruck, ja. Und das wäre dann eben auch der nächste Schritt. Habe ich also die Bewertung abgeschlossen, dann muss ich Schutzmaßnahmen ergreifen und diese Schutzmaßnahmen idealerweise eben auch mit aufnehmen in meinen Maßnahmenplan. Ne? Ja. Und das sind sozusagen im Zusammenhang mit der Gefährdungsbeurteilung die wesentlichen Informationen, die dort drin sind. Alle weiteren Schritte leiten sich daraus ab. Da würde ich jetzt nochmal auf die Folge 15 unserer Podcast-Reihe verweisen. Ne? Da schließt sich dann das Thema Unterweisung an. Es nutzt natürlich nichts, wenn Maßnahmen in einem Plan stehen und niemand weiß davon, sondern dieses Wissen muss dann natürlich auch an die betroffenen Beschäftigten herangetragen werden. Und Maßnahmen, die abgeleitet wurden, müssen transparent eben auch erklärt und erläutert werden und ja selbstverständlich auch umgesetzt werden.
Okay, vielleicht können wir das ja mal an einem Beispiel ganz kurz durchgehen bei meiner Gefährdungsbeurteilung. Welche Gefährdung würdest du denn da identifizieren? Wie würdest du sie bewerten und wie würdest du damit umgehen?
Der Klassiker. Ich würde jetzt mal so darauf antworten. Also das, was wir uns anschauen in Bezug auf deine konkrete Tätigkeit, ist, ich sag mal so, ein mehr oder weniger klassischer Büroarbeitsplatz. Ja. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, weil wir in Deutschland so viele Industrieberufe haben und so viele Menschen, die in der Versorgung anderer Menschen tätig sind, dass ich immer denke, okay, Bildschirmarbeit, Bürotätigkeit, aber es ist ein schönes Beispiel, um sozusagen das konkrete Vorgehen zu erläutern. Dein Arbeitsplatz wird eben hinsichtlich sozusagen der konkreten Anforderungen, Belastung und Gefährdung beurteilt. Einrichtung des Bildschirmarbeitsplatzes, ist ein Bildschirmarbeitsplatz ergonomisch gestaltet mit allen Kriterien, die da angelegt werden? Kannst du dich sozusagen unfallfrei bewegen an deinem Bildschirmarbeitsplatz? Sind die Kabel, liegen keine Kabel im Weg? Sind die Kabel so befestigt an einer Stelle der Platte, dass du nicht hängen bleibst, wenn du aufstehst? Wie sind Tastatur und Bildschirm eingerichtet? Also das jetzt alles haarklein zu machen, das wäre also jetzt nochmal konkret die Einrichtung eines Bildschirmarbeitsplatzes. Ich würde es dabei mal bewenden lassen. Ich glaube, weil es ganz gut darlegt, worauf man schaut. Ja, dann ist es natürlich auch wichtig zu berücksichtigen, was sind deine Tätigkeiten? Das heißt also, welche Faktoren beanspruchen und belasten dich gegebenenfalls darüber hinaus? Kannst du deine Tätigkeit weitgehend störungsfrei absolvieren? Wirst du häufig unterbrochen? Klingelt häufig das Telefon? Schaffst du deine Arbeitszeit in der vorgesehenen Zeit? Das sind also Faktoren, die sich auf deine psychische Gesundheit auswirken. wirken würden. Und das ist der Teil psychische Gefährdungsbeurteilung, der in die Betrachtung der Tätigkeit und der Gestaltung des Arbeitsplatzes unbedingt mit einfließen sollte. Ja. Klimafaktoren, weil wir müssen ja in der Zwischenzeit wirklich all diese Dinge auch mitdenken, da du jetzt keine Tätigkeit hast, die überwiegend im Freien absolviert wird, weil du die Möglichkeit hast, dein, sagen wir mal, Fensterladen runterzulassen, das Zimmer ein bisschen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, ist das eher eine zu vernachlässigende Größe in Bezug auf deine konkrete Tätigkeit. Und die letzte Frage wäre eben der Vollständigkeit halber, kann an diesem Arbeitsplatz mit diesen Aufgaben auch eine Frau sitzen, die schwanger sein kann oder stillt und oder welche Anpassung dann noch vorgenommen werden müssten. Das wäre jetzt mal so das Beispiel so. Und dann würde man eben, wenn man also Mängel erkennt, auch entsprechende Maßnahmen ableiten. Einhalten von Pausenzeiten, regelmäßige Bewegungspausen, das könnte man alles mit aufnehmen, ja, und dann auch schauen, in Abständen sind die Maßnahmen, die wir abgeleitet haben, um dich gesund zu erhalten und unfallfrei, sind die wirksam gewesen, gut, oder müssen Anpassungen vorgenommen werden?
Ja, da haben wir tatsächlich schon einiges zusammengesammelt. Aber vielleicht noch zum Abschluss, Susanne, was sind denn so klassische, typische Fehler, die passieren können, wenn man die Gefährdungsbeurteilung macht?
In einem Satz, die Gefährdungsbeurteilung nicht oder schlecht zu machen, Vordrucke herzunehmen, ohne Realitätscheck, Angaben zu übernehmen, Copy-Paste, ohne Realitätscheck, ohne dass der konkrete Bezug zu diesem, meinem Arbeitsbereich oder zu dieser Tätigkeit hergestellt werden kann. Maßnahmen abzuleiten, von denen niemand weiß. Maßnahmen abzuleiten und deren Umsetzung nicht anzuregen und zu kontrollieren. Und eben auch die Gefährdungsbeurteilung nicht vollständig oder eben auch nicht vollständig durchzuführen oder nicht vorzuschreiben. Die Gefährdungsbeurteilung ist, anders als immer mal wieder behauptet, eben kein Bürokratiemonster, sondern eine gute Voraussetzung für gute Arbeit. Und sie ist ein lebendiges, ich glaube, das haben wir auch beim letzten Mal schon so gesagt, ein lebendiges Instrument. Ich würde es auch wieder so nennen wollen.
Ja.
Eine gute Arbeitsgrundlage, mit der man Arbeit gut gestalten und begleiten kann. Das ist wichtig. Und im Übrigen, das möchte ich vielleicht auch an dieser Stelle sagen, ohne dass das also in irgendeiner Form drohend wirken soll, aber im Zusammenhang mit Arbeitsunfällen kann es also sein oder wird es in der Regel so sein, dass nach der Gefährdungsbeurteilung gefragt wird.
Kommen wir auch noch mal direkt an der Stelle zu einem wichtigen Punkt, den du auch, glaube ich, schon mehrfach genannt hast. Ja, sie muss zugänglich sein. Also es ist nichts irgendwie fürs Archiv, was dann irgendwo abgeheftet wird und niemand sieht's mehr, sondern es muss als lebendiges Instrument dann auch zugänglich sein. Nicht bloß im Ernstfall, sondern auch generell für die Beschäftigten.
Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, Lukas. Ich danke dir, dass du den Impuls nochmal gesetzt hast. Also es steht auch beispielsweise nirgends, dass du dir keine Unterstützung holen darfst, wenn du so eine Gefährdungsbeurteilung erstellst als personalverantwortliche Führungskraft oder als Unternehmerin oder Unternehmer. Gerade in Klein- und Kleinstbetrieben, wo du dein Team eben auch, ihr kennt euch alle, jeder kennt jeden, der Arbeitsbereich ist überschaubar oder eben ist es auch nicht, ist so ein Instrument natürlich auch super geeignet für jede Besprechung gemeinsam zu erstellen. Also die Beschäftigten, die Betroffenen mit einzubeziehen und gemeinsam sich auf die Suche zu machen. Also das hat natürlich auch zusätzlich noch den Effekt, dass ich meine Beschäftigten sensibilisiere für das Thema Gefahren und Risiken am Arbeitsplatz oder bei der Ausführung der Tätigkeit. Ja, und dann hat das nochmal eine andere, bekommt also so eine Gefährdungsbeurteilung auch nochmal ein anderes Gewicht. Ja,
Vielen Dank nochmal für deine Ausführungen und für diese Folge, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll und unterstreicht auch nochmal, dass es tatsächlich wirklich um ein ganz praktisches Instrument gilt als Arbeitsgrundlage. Und damit hat sie ja wirklich einen zentralen Platz im Arbeits- und Gesundheitsschutz, oder?
Auf jeden Fall.
So, okay, Susanne, dann lass mich jetzt mal ganz spontan überlegen, was unsere Takeaway-Messages für heute sein könnten. Ich trage vor und du sagst, passt oder ergänzt.
Das können wir ganz machen. Ich wollte dir gerade anbieten, dass ich einfach nur einen Daumen hoch oder Daumen runter mache, aber davon haben ja alle anderen nichts.
Ja, genau, genau. So, also, fangen wir an. Takeaway Messages Nummer 1. Die Gefährdungsbeurteilung ist Teil der notwendigen Infrastruktur für gute Arbeit.
Passt.
Nummer 2. Effektive Gefährdungsbeurteilungen sind Ausdruck einer gelebten Präventionskultur.
Super.
Und noch ganz praktisch drittens, praktische Unterstützung bieten Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte und die Unfallversicherungsträger.
Genau so ist es.
Ja, super, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir wieder tolle Tipps und praktische Hinweise zusammengestellt.
Ja, das finde ich auch.
Ich bin jetzt gespannt auf das nächste Jahr. Wir haben uns viel vorgenommen für den Verband, aber auch für den Podcast.
Das stimmt.
Ich glaube, da freue ich mich schon sehr drauf, aber jetzt ist erstmal Weihnachtszeit angesagt.
Ja, wir haben schon einen schönen Fahrplan erstmal umrissen. Jetzt müssen wir noch die Fahrzeiten anpassen, um mal im Bild zu bleiben.
Ja, wir vergleichen uns nicht mit der Bahn.
Ja, Lukas, ich freue mich auch wirklich sehr drauf. Ich glaube, wir haben auch schöne Ideen entwickelt, spannende Gäste einzuladen in unserem Podcast. Ich finde diese Idee wirklich sehr gut. Die sollten wir unbedingt auch weiter verfolgen. Und ich freue mich natürlich auch, dass möglichst viele Menschen unseren Podcast hören. Also nicht nur personalverantwortliche Führungskräfte oder Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, sondern eben auch die Beschäftigten selber. Die müssen wir noch erreichen, damit sie eben auch wissen, worauf es ankommt, um gesund zu bleiben im Beruf. Vielleicht verweisen wir noch auf unsere Seite, beziehungsweise wie man uns erreichen kann.
Also das Einfachste, wie man uns erreichen kann, ist per E-Mail. Und zwar arbeit-trifft-gesundheit@vdbw.de. Das ist die E-Mail-Adresse, einfach alles zusammengeschrieben. arbeit-trifft-gesundheit@vdbw.de. Ansonsten, unsere Kontaktadressen sind auch auf unserer Internetseite vdbw.de. Dort sind auch alle Folgen natürlich hinterlegt unter vdbw.de/podcast. Und natürlich Susanne und ich, wir sind auch auf LinkedIn zu erreichen. Susanne auch bei
Instagram,
genauso wie der VDBW da natürlich.
Und Facebook.
Ja, da haben wir auch immer aktuelle Informationen, die vielleicht über den Podcast hinausgehen. Politische Impulse auch aus der Arbeitsmedizin, aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz für eine bessere Arbeitswelt.
Ja, da stehen wir für.
Susanne, ganz vielen lieben Dank für dieses Jahr, für die Zusammenarbeit, für die spannenden, wichtigen Themen, die wir zusammen bearbeitet haben. Es macht mir immer viel Freude, auch mit dem Podcast, auch mit den Fahrzeiten, wenn sie angepasst werden müssen. ist halt so, aber es macht trotzdem immer viel Spaß, gerade einfach sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich habe das Gefühl, also auch von den Rückmeldungen, die wir bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern, dass das wertvolle und wichtige Arbeit ist, auch einfach darüber zu sprechen, welchen Wert Arbeits- und Gesundheitsschutz hat für uns persönlich, individuell, für Unternehmen, für das Funktionieren von Betrieben, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft insgesamt, für unser Gesundheitssystem. Es wird offensichtlich viel zu wenig darüber geredet, wenn ich mir politische Vorschläge und Entscheidungen anschaue. Prävention ist so wertvoll, so schwierig an manchen Stellen, dass man sich damit wirklich sehr intensiv auseinandersetzen muss.
Ja, das sehe ich auch so, kann ich nur unterstreichen. Lukas, wir kriegen heute nicht mehr alle Probleme gelöst und ich denke, wir haben uns jetzt ein gutes Stück Mandelstollen verdient.
So machen wir das.
Danke.
Schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten.
Tschüss.
Tschüss.